Hello and welcome back in good old cold Germany.
Ja, old cold Germany, das ist korrekt.
Ja, herzlich willkommen in der Realität. Und wie ist es?
Herrlich. Träumchen.
Ja,
ich freue mich,
kann ich mir vorstellen.
Ich freue mich, hier zu sein. Es ist hervorragend. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Wer will denn schon so ein Leben unter Palmen mit jeden Abend wunderschönen Sonnenuntergängen und ein Säckchen in der Hand? Braucht doch kein Mensch.
Tja, Sarah, du kannst ja bei Goodbye Deutschland mitmachen und auswandern.
Hm? Ohne Scheiß, weißt du, dass ich das immer überlege, jedes Mal, aber ich finde keine Lösung. Nicht mit diesem Mann und zwei Kindern und dem Einzigen, was ich kann, nämlich reden.
Na, ich glaube, dass du, also ich glaube, jobmäßig hast du kein Problem.
Ja, doch, die Sprachbarriere.
Irgendwo anders Arbeit zu finden. Ja, aber wenn du jetzt irgendwo hinziehst, wo auch eine große deutsche Community ist, dann kannst du ja erstmal mit den Deutschen arbeiten oder halt, keine Ahnung, irgendwas, irgendwie, es gibt doch überall, keine Ahnung, bist du halt am Goethe-Institut oder irgend so ein Kram, es gibt ja überall deutsche Institutionen.
Ich?
Ja. Hä? Ja, als Sozialarbeiterin natürlich oder als da, keine Ahnung, so wie so eine Schulsozialarbeiterin nur mit Goethe-Institut. Gibt es safe. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, jobmäßig ist es kein Problem. Ich glaube eher, dass alles drumherum ein Problem ist.
Mann, Kinder und das Pferd muss ich verschiffen. Die Hunde sind kein Problem. Und ich verstehe auch nicht, warum ich mir ein Islandpferd geholt habe, weil die ja von Natur aus eher kältere Regionen bevorzugen.
Und ja, ja, klar.
Ich glaube, so ein Islandpferd, keine Ahnung, auf Zypern oder so bei 35 Grad, weiß ich jetzt nicht, ob mein armes Pony, auch wenn ich sie scheren würde, da so wirklich glücklich wird.
Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber nach Island zu ziehen ist wahrscheinlich keine
auch
Option.
Aber
ich meine, auswandern.
Ja, du siehst, das ist schwierig. Ich werde wahrscheinlich irgendwann so ein Modell leben. Keine Ahnung, wenn die Kinder raus sind, dass ich ganz oft reise oder alle zwei Monate mal weg bin oder keine Ahnung. Irgendwie muss das gehen. Ich kann hier nicht einfach bleiben. Die deutsche Mentalität finde ich auch wahnsinnig frustrierend einfach. Wenn du in anderen Ländern bist, sind die oft so freundlich und so herzlich und so aufgeschlossen und so entspannt. Und in Deutschland, da musst du irgendwie nur, keine Ahnung, gehst du über die Straße und wirst dreimal dumm von der Seite angemacht, weil du, weiß ich nicht, im falschen Zeitraum nicht schnell genug irgendwas gemacht hast oder so. Oder wenn du an der Kasse nicht schnell genug das Bargeld zückst oder deine Karte, dann hörst du schon aggressives, passiv-aggressives Schnaufen hinter dir. Katastrophe.
Haben alle keine Zeit, alle keine Zeit.
Wirklich. Und dann in so einer Laune, die dieses Wetter nun wirklich auch nicht besser macht. Und alle sagen nur, wie furchtbar es ist und alle sprechen nur über ihr Leid und oh. Du siehst, ich bin voll motiviert, wieder hier zu sein.
Ich wollte gerade sagen, also das klingt ja, ich meine, also wir nehmen jetzt sonntags auf, das heißt morgen geht der Ernst des Lebens bei dir wieder los und ich höre, du bist richtig motiviert.
Ja, vor allen Dingen Schule fängt wieder an.
Was bist du denn für ein in die Arbeit Zurückkehrer-Typ? Also es gibt ja Leute, die kommen total entspannt in die Arbeit und können erstmal so überhaupt nicht gestresst werden. Und dann gibt es Leute, die nach zwei Wochen schon so super motiviert sind und gar nicht es erwarten können, wieder loszulegen. Und da gibt es Leute, die nur abgefuckt sind. Also, du bist wahrscheinlich eher Typ 3.
Nein, ich liebe ja meinen Job tatsächlich. Verrückterweise mag ich ja keine Menschen, aber liebe meinen Job. Ich weiß es gar nicht. Also, ich habe keinen Bock auf dieses Nonstop-Alltag. Mit den Kindern zur Schule, also morgen früh aufstehen und das dieses komplette durchgetaktet von der Woche, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jeden Tag irgendwo hinfahren, entweder lange arbeiten, jeden Tag Termine haben, jeden Tag Verpflichtungen haben, so, da habe ich keinen Bock drauf. Aber auf meine Familien und meine Kollegen freue ich mich schon.
Aber kommst du jetzt dann morgen trällernd mit einem Kaffee ins Büro und sagst, ich bin die Erholung selbst, guten Morgen, Kollegen? Oder bist du eher so, oh, jetzt bin ich wieder da. Oh, scheiß Deutschland.
Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht müsste ich mal meine Kollegen fragen, wie die das empfinden.
Ja, mach das doch mal. Mach das doch mal morgen.
Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie der Morgen läuft irgendwie und wie viele Nachrichten mich erwarten und ob mich Hiobsbotschaften erreichen und ich direkt Vollgas geben muss mit irgendwelchen Sachen oder ob ich entspannt starten kann so und erstmal alles abklopfen kann und meine Familien sagen kann, oh, ich bin wieder da und wie lief es denn bei euch und so. Ich glaube, darauf kommt es auch an. Wenn ich morgen direkt Vollgas geben muss und direkt 10 Meldungen habe oder ganz viele MitarbeiterInnen mit mir sprechen wollen oder so, dann bin ich wahrscheinlich so, ey Leute, gar keinen Bock. Chillt mal. Und du, was bist du für ein Typ?
Ich bin der entspannte Typ. Ich bin entspannt nach dem Urlaub. Ich bin gut gelaunt, ich komme dann in die Arbeit und mich kann dann erstmal nichts aus der Ruhe bringen. Bis dann, keine Ahnung, dann mich auch irgendwelche Hiobsbotschaften erreichen oder so. Aber eigentlich bin ich total entspannt. Ich denke mir dann, also natürlich bin ich jetzt nicht, ich freue mich dann jetzt nicht irgendwie wieder früh aufzustehen und ins Büro zu fahren. Aber an sich bin ich dann schon eher die Person, die trällernd ins Büro läuft nach dem Urlaub. Das schon.
Ew.
Ich habe aber meistens gute Laune auf der Arbeit. Also ich, keine Ahnung, ich bin irgendwie, ich hasse das. Ich habe auch manche Kollegen, die wirklich immer abhaten über alles. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Weil ich mir denke, jetzt versau mir meine Laune doch nicht.
Ja, kann ich auch nicht leiden.
Also ich sitze hier doch auch nur und will meinen Job machen. Und ich mag meinen Job, ja. Und ja, manchmal nervt es und manchmal laufen Dinge auch scheiße. Und für manche Leute läuft es vielleicht auch beschissener als für andere. Aber ich kann das einfach nicht leiden, wenn da so miese, petrige Stimmung dann immer ist und bei jeder Kleinigkeit dann direkt die große, ja, das war ja wieder klar, hier im Unternehmen, wo ich mir denke, boah, wirklich? Ey, ich setz mich gleich um. Das nervt mich einfach nur. Also deswegen, ich bin Verfechterin von guter Laune auf der Arbeit. Ich fuck mich auch häufig ab. So ist nicht, aber vor allem nach dem Urlaub bin ich erstmal gut gelaunt, weil ich will mir das dann auch nicht direkt wieder vermiesen lassen. Von wenn ich dann wieder so miese, petrige Leute sehe und irgendwie, dann denke ich mir, ach ne, Leute, jetzt kommt. Es reißt euch aber alle ein bisschen zusammen. So.
Auf jeden Fall, ich versuche das Beste zu geben. Ich fahre morgen ja direkt mit meinem Pony in die Klinik. Das heißt, ich habe echt ein bisschen Zeit, die Flut an Nachrichten auch gut zu bewältigen, zu ordnen und mich bei allen zu melden. Mein armer, geliebter Ehemann muss das Pferd, was er nie wollte, zur Klinik fahren. Der ist echt, also.
Weißt du, Sarah, immer wenn du irgendwas über deinen geliebten Ehemann erzählst du eigentlich immer nur Sachen, die er machen muss, mit Dingen, die er eigentlich nie haben wollte.
Echt?
Die Hunde wollte er nie haben. Oh. Er wollte das Pferd nie haben. Er wollte diese ganzen Sachen, die bei euch im Garten gebaut werden, wollte er auch alles nie haben. Also ich glaube, du musst, vielleicht musst du mal irgendwas erzählen. Also dein Mann ist schon freiwillig mit dir zusammen, oder?
Ja, also man muss sagen, der macht das alles, weil er mich haben will. Weißt du, happy wife, happy life. Das lebt er und der hat so ein happy life mit mir, meistens. Wenn ich nicht gerade wieder auf irgendwelche dummen Ideen komme. Und ich muss zu meiner absoluten Verteidigung sagen, zum Abschluss, er hat gesagt, ich soll mir das Pferd kaufen. Jetzt bereut er es. Jetzt bereut er es, weil er weiß, stimmt. Weil er unterschätzt das, was daran hängt. Aber er hat das gesagt. Mhm.
So, ihr Lieben, in dieser Folge sind wir, glaube ich, so aktuell unterwegs wie selten. Mhm. Oder wie, glaube ich, sogar noch nie, denn ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht heute um das Thema Extremismus. Und zwar Extremismus in alle Richtungen, also wir spezifizieren hier jetzt nicht, sondern wir wollen uns eher mit diesem Phänomen befassen, wie sich junge Menschen radikalisieren und warum sie sich radikalisieren. Und in den vergangenen Wochen war ja vor allem wieder islamistischer Terror auf dem Vormarsch, wo auch wieder sehr, sehr junge Täter am Werk waren. Und wir alle erinnern uns auch noch an die Zeit, in der der Islamische Staat auf Hochtouren war und wo reihenweise Menschen aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt nach Syrien ausgereist sind oder in den Irak ausgereist sind, um sich dem IS anzuschließen. Und das waren ja auch häufig richtig, richtig junge Menschen, aber auch genauso in der heutigen Zeit aktuell, die rechte Szene ist auch wieder auf dem Vormarsch und die AfD haben in den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen vor allem junge Menschen gelebt. Ich will nicht sagen, dass alle Menschen, die die AfD wählen, Nazis sind oder rechtsextrem sind, aber die AfD in Thüringen ist gesichert rechtsextrem. Das heißt, man kann sich quasi schon auch in dem Zusammenhang mal fragen, warum werden junge Menschen von so extremen Positionen überhaupt angesprochen und warum funktioniert das in alle Richtungen? Mhm. Damit beschäftigen wir uns heute. Ich persönlich finde es extrem erschreckend und schockierend in alle Richtungen. Also links, rechts, islamistisch, auch es gibt ja noch andere religiöse Extremismusformen. Ich finde das alles höchst erschreckend und ja, vor allem bei dem Rechtsextremismus in Deutschland einfach, weil ich mir denke, Leute, wir hatten das doch alles schon mal durch. Wie kann es sein, dass jetzt immer noch Menschen darauf aufspringen? Und ja, da ist auch immer wieder das Thema junge Menschen. Junge Menschen werden angesprochen, junge Menschen werden angesprochen. Und deswegen, ja, befassen wir uns heute mal damit und wollen uns mal dieses ganze Thema ein bisschen genauer anschauen und haben mit Sarah natürlich die Expertin zur Hand, die anders als ich schon mit Menschen gesprochen hat, die sich radikalisiert haben oder mit Familien, in denen das passiert ist. Und deswegen ist das natürlich höchst spannend.
Ja, also tatsächlich nicht, wo der Radikalisierungsprozess vollendet worden ist, sondern wo die halt, wo Anzeichen davon da waren. So, das schon, ja. Und das war ja ein Thema, was sich über unsere Instagram-Seite auch jemand gewünscht hat. Und das zeigt ja auch, wie brandaktuell und wie interessant das für euch ist, das Thema. Vor allen Dingen auch für verschiedene Fachkräfte, die einfach auch mit diesem Thema konfrontiert werden, jeden Tag.
Ich habe tatsächlich letztes Wochenende noch über das Thema gesprochen. Wir hatten nämlich Besuch von Freunden und mein Mann und ein Kumpel von ihm, die kennen tatsächlich jemanden, der von Kassel nach Syrien ausgereist ist. Ja. Der ist offensichtlich, also ich kenne den nicht, ich plapper jetzt nur nach, ist offensichtlich in einem ist offensichtlich in einem privilegierten Haus aufgewachsen. Also die Eltern hatten anscheinend schon Kohle, was ja kein Indikator für eine gute Kindheit ist, aber ne, kam jetzt nicht aus prekären Verhältnissen und ja, ist dann zum Islam konvertiert, dann sein jüngerer Bruder. Und dann sind die eines Nachts mit dem BMW vom Vater nach Osteuropa gebrettert und dann von da aus nach Syrien ausgereist. Und ja, haben nie irgendjemandem was gesagt, dass die das machen, also nicht der Familie auf jeden Fall. Und die Eltern standen dann vor einem Scherbenhaufen und zwischenzeitlich, also sie hatten dann noch Ewigkeiten keinen Kontakt und zwischenzeitlich ist man auch davon ausgegangen, dass die gestorben sind. Also es sind ja sehr viele von diesen Ausreisern dann gestorben, ja, weil ja. Ich meine, die sind ja in den Krieg gezogen, ne, und in so
Kanonenfutter verwendet worden.
Dann in den Krieg, genau, ne, und die Sachen, die sie da gesehen haben, aber auch selbst gemacht haben, ne, also wenn du dich so einer Terrororganisation anschließt, dann wirst du automatisch zum Mittäter. Und ja, die wurden dann auch für tot gehalten. Und dann aber sind die offensichtlich in irgendeinem Gefängnis im Nordirak aufgetaucht. Und mein letzter Stand ist jetzt, weil der Vater hat das auch öffentlich gemacht dann, ist, dass er immer noch dafür kämpft, dass die aus dem Gefängnis rauskommen. Zumindest einer von beiden. Bei dem zweiten weiß ich es gar nicht. Ja, richtig krass, oder? Also,
so nah.
Und die kannten den halt, ne? Die kannten den. Und also jetzt nicht gut, aber die kannten den schon. Und ja, eines Tages hieß es dann, jo, der ist nach Syrien.
Ja.
So krass, echt.
Ja. Und Mir ist wichtig, in dieser Folge noch ganz deutlich zu betonen, dass wir über alle möglichen Extremen sprechen und Radikalisierung sprechen. Also es ist nicht nur so, und das ist häufig leider auch unterschätzt, dass wir hier darüber sprechen, wie Jugendliche oder junge Menschen sich radikalisieren und zum Islam konvertieren oder so, sondern dass es halt, wie du am Anfang auch gesagt hast, auch um Rechtsextreme, aber auch Linksextreme geht. Ja, es geht hier um jegliche Extreme, die wir quasi gerade in unserer Gesellschaft haben. Und was ich so schockierend finde, ist, dass es immer mehr werden, immer mehr Extreme. Also sei es jetzt Linksextreme, das finde ich ist auch immer heftiger geworden, die einfach sich und ihr Handeln damit begründen, dass sie der anderen Gruppe ja was entgegensetzen, aber Feuer kann man halt eben nie mit Feuer bekämpfen und das rechtfertigt halt eben in keinster Art und Weise die Art und Weise, wie das bekämpft wird. Und das ist ein ganz großer Knackpunkt, worüber wir heute auch sprechen werden, dass es verschiedene Phasen auch gibt, dass nicht alle Extremisten gleich gewalttätig auch sind, ja.
Vielleicht sollten wir damit jetzt direkt mal anfangen, wenn wir darüber sprechen, was Radikalisierung bedeutet und wo auch der Unterschied ist zwischen einer Radikalisierung und Extremismus.
Also in der Recherche für diese Folge habe ich viele von meinen Erfahrungen und so aufgeschrieben und bin dann selber darüber gestolpert, dass ich diese Radikalisierung und Extremismus und so, dass ich das häufig auch in verschiedenen Kontexten verwende. Und habe dann gedacht, okay, auch in den Medien, gerade in der letzten Zeit, finde ich, ist das auch häufig passiert, wo mir nie klar war, was bedeutet das jetzt für diese Person? Was, ne, wollen die jetzt einfach damit sagen, dass das Terroristen sind oder dass das Extremisten sind oder was genau? Und dann bin ich in die Recherche gegangen und tatsächlich gibt es für Radikalisierung und Extremismus keine allgemein akzeptierte Definition. Es gibt ganz viele verschiedene, die irgendwie ineinander gehen und beide Begriffe können für verschiedene Menschen verschiedene Bedeutungen haben. Völlig abgefahren. Und dann habe ich mal geguckt, was so die einzelnen Begriffe tatsächlich irgendwie auch bedeuten können und wo da so der Unterschied ist im Allgemeinen und dass das irgendwie in sich trotzdem fließend ist. Also Extremismus ist mit den Gedanken verbunden, so heißt es häufig. Terrorismus ist mit den Taten verbunden. Das heißt, ich kann ein Extremist sein, ohne ein Terrorist zu sein. So. Extremismus sind häufig politische, soziale oder religiöse Überzeugungen und Ideen. Und Terrorismus ist mit gewalttätigen Taten gegenüber der Gesellschaft verbunden. So. Und so wie ich das für mich verstanden habe, so wie ich das euch jetzt quasi auch mitgebe, ist Terrorismus die aggressive, militarisierende Form des Extremismus. So. Und das gewalttätiger Extremismus, so wird es halt auch häufig, also es heißt dann manchmal gewalttätiger Extremismus, ist für mich Terrorismus.
Ja, macht Sinn.
Und Radikalisierung ist der Prozess dahin. Also Radikalisierung kann nie von heute auf morgen passieren. Das ist bei manchen Leuten Monate, bei anderen Leuten aber auch über Jahre hinweg. Und Terrorismus ist quasi die gewalttätige Ausdrucksform dessen. Aber Radikalisierung muss nicht zu Extremismus oder Terrorismus führen. Und das ist für mich wichtig, dass das halt, dass das halt klar irgendwie getrennt ist. Also man kann radikale Ansichten haben, man muss dadurch aber nicht ein Terrorist sein.
Und was ich bei dem Thema auch spannend finde, ist, dass es in Deutschland zumindest extremistisches Gedankengut ist nicht verboten. Also extremistisches Gedankengut ist durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Und dann gibt es halt so eine kleine, feine Linie, wo es dann zur Volksverhetzung wird. Also in Deutschland gibt es ja den Straftatbestand Volksverhetzung. Das gibt es in vielen anderen Ländern nicht. In den USA zum Beispiel gibt es das nicht. Deswegen kann man in den USA auch alles sagen, was man will. Das ist immer durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Und in Deutschland gibt es dann zum Beispiel bei einer Nazi-Demo, die per se nicht verboten wird, weil das zu denken ist noch unter der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber du darfst dann da keine verfassungsfeindlichen Symbole tragen oder zeigen, wie zum Beispiel das Hakenkreuz oder irgendwie die SS-Fahne oder irgendwie sowas. Das ist dann verboten, aber an sich dieses Gedankengut zu haben, das ist nicht verboten, weil die dem ja keine Taten folgen. Mhm. Also weil dem ja keine Taten folgen. Und in dem Sinne, also auch der Begriff Volksverhetzung greift ja erst, wenn du das quasi verbreitest. Also wenn du quasi eine Rede hältst oder sowas, ne, und dann zu Völkermord aufrufst oder sowas. Das ist dann Volksverhetzung. Aber an der Demo teilzunehmen und sich das anzuhören und auch zu klatschen, das ist nicht verboten. So. Also das ist auch dann immer so eine ganz kleine, feine Linie, womit sich natürlich auch der Rechtsstaat mit befassen muss, aber auch der Verfassungsschutz und so, was da noch Meinungsfreiheit ist und was dann halt wirklich schon verboten ist, weil natürlich gerade jetzt Thema AfD ist das auch häufig ein fließender Übergang, ne? Also da sind Leute, die sehr konservativ sind, da sind Leute, die rechts sind, da sind Leute, die so recht sind, dass sie auch sagen würden, alle Ausländer raus. Aber alle Ausländer raus ist kein verfassungsfeindlicher Satz in dem Sinne. Sondern das ist halt einfach deine Meinung. Und deswegen finde ich es auch interessant, dass die AfD zum Beispiel nicht überall gesichert rechtsextrem ist, sondern nur die AfD in Ostdeutschland, also keine Ahnung, zum Beispiel die AfD von Björn Höcke, als gesichert rechtsextrem gilt, weil da halt eben bewiesenermaßen die führenden Köpfe alle so rechts sind, dass das schon verfassungsfeindlich ist. So, das finde ich auch interessant bei dem Thema, auch wenn es jetzt darum geht, wie radikalisieren sich Jugendliche, wo dann Leute auch sagen, ja, wie kann das passieren, da muss auch der Staat eingreifen. Der Staat kann halt nur bedingt eingreifen, also der Staat darf nicht eingreifen, wenn du konvertierst oder wenn du dich mit einer Gruppe triffst, wo man weiß, dass die extremistisches Gedankengut haben. Das ist nicht Thema des Staates. Der Staat greift erst ein, wenn du vom Verfassungsschutz beobachtet wirst beispielsweise, weil dann gesehen wird, okay, der ist auf dem Weg, ein Terrorist zu werden oder der wird dann als Gefährder eingestuft oder sowas. Aber auch das greift ja häufig nicht. Also was ich damit sagen möchte ist, auf der einen Seite ist es natürlich gut in Deutschland, dass Leute nicht wegen irgendwelchen Gedanken, die sie haben, sofort eingesperrt werden oder denen der Prozess gemacht wird. Also Meinungsfreiheit ist ja eins unserer höchsten Güter in der Demokratie und auch in unserer Gesellschaft. Aber wenn es um Extremisten geht, da wird dann natürlich direkt irgendwie werden die Rufe laut und sagen, ja, die muss man alle sofort einsperren. Bin ich ein bisschen konfliktet, ehrlich gesagt. Weil wenn halt der Staat da greift, dann greift er auch in anderen Themen. Also die Einschränkung von Freiheit ist immer sehr, 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 sehr problematisch, finde ich. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist natürlich auch so, wenn halt Jugendliche sich radikalisieren, da kann der Staat nur bedingt was machen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon in anderen Zusammenhängen darüber gesprochen, dass gerade es in Deutschland auch sehr schwierig ist, gegen den eigenen Willen irgendwie in eine Klinik eingewiesen zu werden oder so, ne? Dass das super, super wichtig ist, gerade in Deutschland. Und das ist natürlich auch ein Thema, was auch in diese Geschichte mit einfließt. Na, und was ich schon häufig bemerkt habe, auch bei Familien, die Migrationshintergrund haben, ist, dass ich finde, dass die Gesellschaft immer schreit, der Staat soll das machen, der Staat soll das machen, aber selber schon auch, und es tut mir leid, das zu sagen, oft mitschuldig daran sind, dass die Jugendlichen sich halt hier nicht so integriert fühlen. Also wenn ich ein Mädchen habe, was ein Kopftuch trägt und die 1000 Bewerbungen schreibt und die kriegt einfach keine Stelle, obwohl die einfach wahnsinnig gut qualifiziert ist aufgrund ihres Kopftuches, dann wird die sauer. Und dann wird die enttäuscht und dann wird die frustriert, weil die darauf reduziert wird Und dann irgendwann sagt die natürlich, ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, ja, dann gehe ich halt eher in die Sparte. Die nehme ich doch eh nicht ernst hier.
Ich bin hier nicht willkommen.
Ich bin hier nicht willkommen. So, und dann äußert sie das und dann heißt es ja, aber du bist radikalisiert. Naja, nee. Oder auch junge Männer, die einfach sehr traditionell sich kleiden, einen Bart tragen und die Gewänder, die werden dann automatisch in eine Sparte gedrückt, wo es heißt, ja, ihr seid ja Extreme, ihr seid ja schon radikalisiert, ihr seid ja schon Terroristen. Das sind einfach gläubige, sehr fromme, liebe Menschen, die ihren Glauben ausleben. Und das führt halt eher dazu, dass wir in Schubladen denken aus Angst. Und das führt aber wieder wie eine selbsterfüllende Prophezeiung dazu, dass die Menschen sich nicht akzeptiert fühlen und eher wieder dazu neigen, sich unwohl zu fühlen, sich nicht akzeptiert zu fühlen und eher zu sagen, ja, die anderen hatten recht mit dem, was die propagiert haben.
Ja, das ist halt, also es, dieses, also bei Radikalisierung geht es ja auch viel um dieses Wir gegen die. Und wir als Gruppe müssen etwas tun, weil sonst werden wir bedroht durch die. Oder die wollen uns was Böses oder so. Und das wird ja durch so etwas nur befeuert. Weil dann, wie du schon sagst, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann sagen ja auch dann die Leute, die wirklich extrem sind und die Menschen dann rekrutieren wollen, ja, siehst du, guck mal, du hast jetzt 30 Bewerbungen geschrieben und du hast immer noch keine Antwort. Glaubst du, das ist irgendwie wegen deinem Zeugnis? Die hassen dich, die hassen uns und die hassen den Islam. Und was meinst du denn, was hier passiert, wenn wir nicht mal ein Zeichen setzen und nicht was machen dagegen? Wir müssen uns zusammenschließen und gegen die rebellieren. Und das ist ja genau das gleiche Schema, kannst du 1:1 auf alle Extreme übertragen, ne? Also, du hast.
Naja, bei Rechtsextremen genau das Gleiche in Grün.
Genau,
ne?
Genau.
Wenn ich dann einen Jugendlichen habe, der sagt, ja, kein Wunder, dass ich keine Ausbildung kriege, die ganzen, entschuldigt meine Ausdrucksweise, Kanacken, ja, kriegen das ja, so, ne, da kann ich ja machen, was ich will. Oder die ganzen Ukrainer, die arbeiten für ein Apfel und ein Ei, so eine Arbeit mache ich nicht. Deswegen kriegen die den Job, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse und denke, ey Leute, also wirklich an Jobs mangelt es uns hier jetzt nicht wirklich, aufgrund des Fachkräftemangels. Das ist nicht der Grund, Junge. Guck mal auf dein Zeugnis. Der Grund ist, weil du dich einfach asozial verhältst, nicht pünktlich und zuverlässig bist.
Ja.
Und Fritzchen und Özlem es eben doch tun. Ja, und dann kommt nämlich genau dieses Freund-Feind-Schema und dieses Opfer-Narrativ, was natürlich jegliche Organisation sehr gerne für sich nutzen.
Lass uns doch vielleicht mal genau da reingehen. Also, wenn wir jetzt mal den Klassiker uns betrachten, ne? Jemand wächst irgendwie in seiner Familie auf und hat eigentlich die ganze Zeit keine Anzeichen für eine bestimmte politische Richtung oder irgendwas und dann auf einmal merken die Eltern, puh, irgendwie benimmt sich Fritzchen komisch, der lässt uns irgendwie nicht mehr an sich ran, der hat irgendwie neue Freunde und dann auf einmal ist es geschehen, der ist in irgendwelchen extremen Gruppen unterwegs und die Eltern fragen sich natürlich als allererstes, was haben wir denn falsch gemacht? Ach du Scheiße, wie konnte das denn passieren? Also, was sind Dinge, die passieren, warum Kinder und Jugendliche oder eher Jugendliche anfällig werden für Extremismus? Also kann man da wirklich sagen, ah, in der Familie muss ja, in der frühkindlichen Erziehung muss irgendwas schiefgelaufen sein? Oder was ist da los, dass sowas passieren kann?
Also erstmal ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Radikalisierung immer ein dynamischer, individueller und multifaktorieller Prozess ist. Also das ist eben das Problem, dass es überhaupt nicht dieses eine Ding gibt. Wir haben ja oft auch schon in diesem Podcast von Ursache und Wirkung gesprochen. Und was daraus alles passieren kann, das ist jetzt hier ähnlich, nur dass alles sein kann und nichts sein kann. Also es ist völlig, völlig verrückt, weil wir ja über junge Menschen sprechen und da kann alles einen Grund haben und es kann auch alles nur eine Phase sein. Deswegen finde ich es immer wichtig, echt Ruhe zu bewahren, wenn Fritzchen dann mal irgendwie, ihr merkt, der beschäftigt sich dann mal eine Zeit lang mit Rechtsextremismus, heißt es nicht, dass er ein Nazi wird oder auf dem Weg dahin ist, sondern es heißt einfach nur, der hat da eine Neugier und guckt sich das mal an, so. Deswegen will ich auch immer noch mal wieder klar sagen, schaut, was eure Kinder und Jugendlichen mit den Medien machen. Also Medien ist einfach ein ganz großes Ding, egal über welche Radikalisierung wir hier gerade sprechen. Und es ist wichtig, dass ihr wisst, womit beschäftigen sich die Kinder gerade.
Mhm. So.
Und dann mit denen halt ins Gespräch darüber geht.
Das habe ich auch also in meinem Job schon so häufig behandelt, dieses Thema Social Media und Radikalisierung, weil das ja immer, wenn irgendwas Extremes passiert, immer wenn irgendein Anschlag ist oder wenn irgendwelche Kräfte irgendwie stärker werden oder vermeintlich stärker werden oder whatever, dann heißt es immer, wie konnte das passieren? Social Media. So, und also das wird dann häufig so suggeriert, als wenn Social Media irgendwie so der Number One Faktor wäre. Ich kann das nicht beurteilen. Ich sehe aber auch, dass es über Social Media auf jeden Fall häufiger geworden ist oder mehr geworden ist, weil natürlich die Leute darüber super einfach zu erreichen sind und sich jeder Hinz und Kunz so einen scheiß TikTok-Kanal erstellen kann und da dann in der Regel alles verbreiten kann, was er will. Das wird ja auch bei TikTok sehr bedingt nur reguliert. Das kam dann immer mehr, als dann klar war, okay, da verbreiten Leute wirklich volksverhetzerische Sachen. Aber da kann man ja auch Sachen erzählen, die auch nicht unter Volksverhetzung fallen, was ich ja auch am Anfang schon gesagt habe, die man einfach so sagen kann. Zum Beispiel, ihr habt ihn wahrscheinlich alle in den Medien schon hoch, rauf und runter laufen sehen, Maximilian Krah. Maximilian Krah, der ehemalige Spitzenkandidat für die Europawahl der AfD, der einfach so einen, sorry, krass guten TikTok-Account hat. Es ist erschreckend. Und der hat das Spiel einfach durchgespielt und er hat es gerallt. Und der verbreitet so viel Kram über TikTok und postet da andauernd Videos und erreicht damit hunderte, tausende junge Menschen. Und die anderen Kackparteien, sorry für meine Ausdrucksweise, raffen es einfach nicht. Ich habe das mal wirklich dann verglichen. Ich habe mir wirklich mal den TikTok-Account von Maximilian Krah geguckt und dann so geguckt, na, was posten denn andere Parteien? Oh Leute, ey, so spricht man doch keine jungen Leute an. Das ist so eine Katastrophe.
Krass, oder?
Also der Instagram-Account vom Bundeskanzler. Ich meine, gut, das ist seine offizielle Funktion und so. Natürlich steht er da jetzt nicht und sagt so, ey, yo, Leute, was geht ab? Aber wirklich so, Foto von Scholz bei irgendeiner Konferenz. Spannender Austausch mit den Spitzen aus Wirtschaft und Politik. Wo ich mir denke, oh, Scholz, Alter, mach doch mal ein bisschen was, womit man auch vielleicht die Leute wieder für Politik begeistert. Und dann macht Maximilian Krah da irgendeine Scheiße. Sei stolz, dass du deutsch bist. Du kannst es melden. Wo ich mir denke, Mann, das kann doch nicht so schwer sein, dem irgendwas entgegenzustellen. Aber auch genauso, ihr erinnert euch bestimmt auch noch an diese furchtbare Demo von Islamisten in Hamburg, die ja auch total hohe Wellen geschlagen hat, wo ja auch die Innenministerin sich geäußert hat und so. Die hatten auch so einen krass guten vor allem YouTube-Auftritt, wo die auch einfach wirklich, die hatten so Live-Feeds und Videos, wo die wirklich ellenlang einem was erzählt haben über den Westen und über Nahostkonflikt und über keine Ahnung was und warum quasi alle der Westen schlimm ist und warum deswegen ein Kalifat in Deutschland errichtet werden müsste, wo ich mir auch echt denke so, boah, es wird auch den Jugendlichen leicht gemacht. Du kannst einfach, die sind eh den ganzen Tag irgendwo auf Instagram oder so unterwegs, klack, zack, klick, dann klickst du einmal drauf, du guckst dir das Video an, der Algorithmus merkt sich das, das Video hat er wohl interessant gefunden.
Genau.
Und dann wird immer mehr von diesem Content reingespült. Also ich finde das echt krass, weil die Leute, die es einfach gerafft haben und das Spiel durchgespielt haben, es funktioniert einfach. Und bitte jetzt eine Bitte an die anderen Parteien. Bitte, Leute, holt euch mal ordentliche Social Media Manager und ordentliche PR-Berater und macht mal ein bisschen besseren Content, Mann. Das kann doch nicht so schwierig sein.
Ja, weil das auch, da reden wir aber auch gleich noch drüber. Mimi, ist voll dein Thema. Ich freue mich voll. Du bist voll drin. Voll cool. Kann ich mich mal ein bisschen entspannen hier. Ja. Übernimmst du heute mal ein bisschen? Weil das ja auch zur Prävention gehört. Und da finde ich, da muss man gucken, da ist die Regierung definitiv am Zug. Ja, bei der reden, aber machen wir später, Leute. Nur ich habe
vorhin gerade gesagt. Genau.
Genau, das ist die Primärprävention und da finde ich, ist die Regierung am Zug und macht viel zu wenig. Aber später.
Aber wir gehen jetzt wieder zurück ins Kinderzimmer von Fritzchen.
Genau.
Der dann,
wir gehen zurück.
Vor seinem Laptop hängt und du sagst quasi, Punkt 1 ist, Leute, checkt, was eure Kinder gucken.
Absolut, genau. Und es gibt zwei Faktoren, die dabei helfen, quasi Jugendliche und junge Erwachsene zu radikalisieren. Es gibt einmal die Push-Faktoren. Das sind die Faktoren, die Menschen anfälliger für so Ansprachen werden lassen. Es ist ja schon erstaunlich, Mimi, dass wir beide so ähnlich, aber auch gleichzeitig so unterschiedlich, wie wir sind, nie anfällig für irgendwelche extremistischen Ansprachen waren. Mhm. Und ich habe mir viele verschiedene Sachen angeguckt. Und das Erschreckendste ist, dass ich, so wie gerade du das eben auch gesagt hast, wenn jemand davor spricht und du halt keine Ahnung von so einem Gesamtkontext hast, denkst, boah, es macht voll Sinn, was der sagt. Krass. Mhm. Es macht ja gerade voll Sinn, was der sagt. So, in gewissem Maße, ne? Gerade bei Linksextremen finde ich das, wo ich denke, ja, in einer absolut heilen Welt würde ich mir das auch genauso wünschen.
Ja, das ist so, das ist bei, ne, Linksextremen wirklich häufig so, weil die haben dann die Idealvorstellung, ne, von absoluter Freiheit und keine Ahnung, ja, gesellschaftlicher Zusammenhalt und keine Ahnung, was das ja alles meistens so halbwegs ehrenwerte Werte,
ja,
sind.
Ja, voll. Voll.
Aber ja.
Die Mittel dazu sind halt nicht in Ordnung, so, ne? Aber da denke ich auch so, ja, wenn wir bei Wünsch dir was wären, würde ich mir das auch so wünschen. Und das macht total Sinn.
Ja,
so,
genau. Mhm.
Und das ist genau das, wo man bei diesen Push-Faktoren aufpassen muss, weil das ist mit ein Grund, also persönliche, politische oder gesellschaftliche Krisen können halt mit dazu führen, dass du anfälliger dafür bist. Also wenn du gerade irgendwie deinen Job verloren hast, wenn du eine Person verloren hast an einem Anschlag zum Beispiel, ja, oder wenn du ein starkes Bedürfnis nach Akzeptanz und Zugehörigkeit hast oder orientierungslos bist, perspektivlos bist, einen geringen Selbstwert hast, eher auf einer Identitätssuche und Sinnsuche, eher isoliert bist und dich alleine fühlst oder so psychologische und psychosoziale Faktoren wie Familie und Freundschaften, wo es natürlich auch wichtig ist, ja, wenn mein Vater mir jeden Tag sagt, dass die Ausländer raus müssen, dann habe ich das natürlich im Kopf. Diskriminierung und Marginalisierung ist noch ein großer Punkt und Ausgrenzung. Das ist sowas, was ich eben auch erzählt habe, ne? Also gerade bei islamistischer Radikalisierung und antimuslimischem Rassismus ist es so, dass das natürlich eher auch, wenn man so etwas häufiger erlebt, auch eher dazu führt, dass man dann denkt, ach komm, ne, das, was ich da gerade gehört habe, macht für mich eher Sinn und da fühle ich mich eher zugehörig und es ist anstrengend, immer dagegen zu kämpfen. Schulische und berufliche Misserfolge und soziale Ungleichheit sind auch noch ein Punkt, der zu diesen Push-Faktoren gehört.
Mhm.
Aber es ist da nochmal ganz klar, es ist nicht möglich, ein festes Schema auf alle Radikalisierungsverläufe zu übertragen.
Mm.
Und das sind alles nur Möglichkeiten, wo ich im Kopf immer habe, okay, das könnten mögliche Faktoren sein. Aber ist dir was aufgefallen bei den ganzen Faktoren, Mimi? Das beschreibt einfach fast jeden Jugendlichen.
Ach so, ja. Ja, ja.
Mm. Identitäts- und Sinnsuche, hä? Geringer Selbstwert, weil die Pickel sprießen und, ne, eine Brust größer ist als die andere.
Mm.
Orientierungs- und Perspektivlosigkeit, ey, das ist der Inbegriff von Pubertät. Ja, und deswegen gehen ganz viele radikalisierende Gruppen ja auch genau auf die Zielgruppe zu, weil die genau wissen, da sind wir total schwach. Ich weiß nicht, was passiert wäre in unserer Jugend, weiß ich nicht, wenn wir da irgendwie einen blöden Zugang zugekriegt hätten. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ne? Also es gibt auch keinen bestimmten Typ Mensch, der da eher ist. Wie du schon gesagt hast, ne? Der Bekannte von deinem Mann, der war auch aus einem vermeintlich guten Elternhaus. Also viele Push-Faktoren treffen einfach auf eine große Anzahl von Jugendlicher und junger Menschen zu.
Ja, ich glaube, das ist auch schwierig. Da ist es halt auch nicht so leicht zu sagen dann, der muss ja als Kind irgendwie misshandelt worden sein, weil sonst würde der nie auf die Idee kommen oder keine Ahnung was. Ich glaube, dass es gerade in der Pubertät einfach so schwierig ist, nicht die Connection zu seinem Kind zu verlieren. erinnert euch mal an eure Pubertät zurück. Also da, ich meine, man findet die Eltern so oder so schon scheiße in der Pubertät, meistens zumindest. Und man findet sich selbst auch scheiße. Und all das, was die Freunde sagen, hat viel mehr Gewicht als das, was Eltern oder andere Erwachsene sagen. Deswegen ist man ja sowieso schon zugänglicher zu irgendeinem Scheiß. Also ich habe auch viel Scheiße gemacht in meiner Pubertät und du auch.
Nein, Mutmaßung. Was ist das denn hier?
Ich habe Beweise, Miriam.
What? Ich glaube tagt.
Und auch da, also sind wir schon in ein paar sketchy Situationen geraten, wo man jetzt rückblickend sagen muss, oh, das war schon grenzwertig. Und wer weiß, ne, vielleicht hat nur ein Schritt gefehlt zu irgendeinem Extremismus oder so, ne. Und ich würde auch überhaupt nicht ausschließen, dass ich da dann auch nicht empfänglich für war oder so, ne. Man kann das nicht ausschließen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns es sich anmaßen kann zu sagen, ich wäre da auf keinen Fall drauf eingestiegen. Weil im Gehirn passieren bizarre Dinge in der Pubertät. Das hast du ja auch schon mal erzählt. hast du nicht gesagt, das ist wie so ein kompletter Neustart vom Gehirn oder irgendwie sowas? Hast du noch mal gesagt, oder? Mm-hmm. Genau. Ich glaube, in der Pubertät ist man total anfällig für alles Mögliche. Und jeder von uns kann einfach froh sein, dass wir nicht mit solchen komischen Leuten in Kontakt geraten sind. Natürlich ist dann auch irgendwann die Selbstreflexion. Und wenn man halt irgendwie schon gefestigter ist in seinem Selbst, ne, dann oder ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, dann wendet man sich dann doch vielleicht in einer brenzligen Situation eher an die Eltern und versucht es nicht mit sich selbst auszuhandeln und sowas. Klar, aber in der Pubertät kann alles passieren.
Absolut. Und was mir wohl auffällt, ist, dass es auch eher häufiger Menschen sind, die halt zu Hause den Draht nicht so haben, die sich alleine und unverstanden fühlen. Mhm. Und wenn dann jemand da ist, sei es eine erwachsene Person, ein anderer aus der Peer Group, ein Imam, irgendein Lehrer, der dann das Gefühl gibt, ich interessiere mich für dich und ich sehe dich und ich lobe dich und ich gebe dir etwas, nämlich Liebe, Zuwendung, Anerkennung, dann wird's echt schwierig. Mhm. Dann wird's echt schwierig. Also alle anderen Faktoren, finde ich, sind noch, ne, es kann alles, muss nichts, aber wenn du das Gefühl hast, du kennst dein Kind nicht, du weißt nicht, mit wem dein Kind zusammen ist und du, wie viele Familien ich auch kenne, die sagen, ja, wir leben so nebeneinander her und ich habe eigentlich keine Ahnung, wo der den ganzen Tag ist.
Mhm.
Dann fühlen viele Jugendliche sich da auch manchmal alleine und nicht gesehen. Wenn dann die falsche Person kommt, dann kann das schon ein Problem sein. Und dann kommen wir nämlich auch zu diesen Pull-Faktoren. Das sind nämlich eher Strategien und Angebote von extremistischen Gruppen.
Mhm.
Also, ne, das ist genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Also Versprechen von Zugehörigkeit zu einer ausgewählten Gemeinschaft. Ah, du hast, nachmittags bist du zu Hause, hey, kein Thema, komm doch zu uns in die offene Tür, komm doch zu uns in die OT. Hey, wir passen hier aufeinander auf und du bist hier nicht alleine. Und wenn der Typ dich aus dem Bus noch einmal anpackt, dann hat er aber da Probleme mit uns allen. So. Angebot von eindeutigen Regeln und klaren Rollen. Du kriegst hier einen Platz, du weißt, was du zu tun hast. Ne, das ist ja auch leider so. Heutzutage, ich liebe die Diversität und ich liebe es, dass wir das in Deutschland leben können, aber es ist auch aus meiner Sicht, muss ich ganz klar sagen, eine wahnsinnige Verwirrung für unsere Jugend. Also was darf man jetzt sagen? Was darf man nicht sagen? Ne, ich habe ja schon mal gesagt, also ist es in Ordnung, wenn mich jemand anbellt, dass ich dann sage, also ich empfinde jetzt nicht, dass ich dich jetzt als Hund sehen muss, heute und morgen als Drache und übermorgen als Einhorn, nur weil du das jetzt gerade möchtest, muss ich das nicht mitmachen. Bin ich dann direkt schon
intolerant?
Intolerant, bin ich dann schon nicht in der Akzeptanz? Kann ich das überhaupt noch machen
oder nicht? Ist das diskriminierend?
Genau, ja, also ich weiß, dass das auch so ein plakatives Ding von privilegierten, weißen, alten Männern ist, dieses, ja, man darf ja gar nichts mehr heute, so, ne, da verdrehe ich auch immer die Augen oder früher war alles besser. Das ist sehr plakativ, aber im Kern muss ich sagen, ich bin auch manchmal sehr verunsichert. Und wenn ich als gestandene, erwachsene Frau schon verunsichert bin, wie müssen sich dann Jugendliche fühlen, die einfach jeden Tag in diese Schule gehen und ein Minenfeld haben? Wenn du dann jemanden klare Regeln und klare Rollen gibst, das ist natürlich auch entlastend, vor allen Dingen, wenn es das zu Hause dann nicht gibt. Und das sind häufig auch Familien, wo es um privilegierte Verwahrlosung geht. Also die vielleicht ein Haus haben, wo die Eltern aber viel arbeiten, die deswegen nicht so viel für die Kinder da sein können, weil sie eher mit sich selbst beschäftigt sind, andere Themen haben und. Also, ne? Wir reden hier nicht nur von irgendwelchen Randgruppen der Gesellschaft.
Ja, ich habe das nämlich auch, als ich dann letzte Woche mit dem Kumpel von meinem Mann über das Thema geredet habe, der hat sich dann auch total darüber aufgeregt. Der Typ hatte alles und ist dann einfach abgehauen. So, der ist mit dem 100.000 Euro BMW von seinem Vater irgendwo hingefahren. So ein Arschloch, keine Ahnung was. Ja, natürlich, so klar, der hat natürlich sehr viele schlimme Dinge gemacht. Muss er gemacht haben, wenn er sich dem IS angeschlossen hat. Das will ich überhaupt nicht schmälern, 0,0. Und trotzdem habe ich zu ihm gesagt, nur weil der ein 100.000 Euro BMW zur Verfügung hatte und ein Haus hatte und aus einem vermeintlich guten Elternhaus kam, heißt es nicht, dass der eine gefestigte Familie hatte, dass der eine gute Beziehung zu seinen Eltern hatte, dass nicht vielleicht auch irgendwas vorgefallen ist, dass er muss ja nicht geschlagen worden sein, aber er kann ja trotzdem, Leute, hört euch nochmal unsere Gewaltfolge an, emotionale Gewalt. Du weißt nicht, was in dieser Familie abgegangen ist. Da passiert viel in Familien, wo wir keinen Einblick drauf haben. Und nur weil jemand in einem schönen großen Haus mit einem schönen dicken Auto aufwächst, kann es trotzdem sein, dass er emotional verwahrlost. Das ist nicht auszuschließen.
Ja, und es ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass kein Elternteil sich natürlich bewusst dafür entscheidet. Also ich kenne wenige Eltern, die sagen, also mein Kind ist mir scheißegal und dass mir ab und zu die Hand ausrutscht, ich total besoffen bin oder emotionale Gewalt an den Tag lege, ist mir scheißegal, weil das Kind interessiert mich null. Mhm. Es ist ja leider erst so, dass Symptome passieren und wenn ich dann in solche Familien komme, dass wir dann auf die Ursachenforschung gehen und die Eltern oft total bestürzt sind. Und ganz viel Schuld empfinden. Und dieser Vater und diese Mutter sind so gestraft davon, auch wenn die, vielleicht waren sie auch zu überbehütet. Das ist ja das Problem in der Psychologie. Alles kann, nichts muss. So, und alles kann ein Problem sein und nichts kann ein Problem sein.
Hm. Ja, total.
Und was für, ne, und das kann man, also die Eltern haben mit Sicherheit keine Schuld, weil Schuld ist für mich eine Sache, die ich bewusst mache. Wenn ich dir, Mimi, ins Gesicht schlage, dann ist der blaue Fleck meine Schuld. Mm. Wenn ich aber mich umdrehe, ja, und du stolperst und fällst deswegen hin, dann ist das ja nicht meine Schuld, dann ist das mein Versehen. Und so ist das bei der Kindererziehung auch. Die meisten Eltern haben keine Schuld. Wenn die dann weitermachen, wenn die dann darauf aufmerksam gemacht werden und die machen weiter oder wollen das nicht sehen oder was auch immer, dann reden wir von anderen Sachen. Aber in solchen Fällen ist das häufig nicht so. Dann fragen die sich ja selber, was habe ich falsch gemacht, um Gottes Willen, so, ne? Also was auch noch ein Pull-Faktor ist, ist die Möglichkeit von sozialen Aufstieg innerhalb einer Gruppe. Das heißt, Jugendliche, die vielleicht isoliert sind, die vielleicht gemobbt sind, die es vielleicht schwer haben in der Schule, die kann man natürlich schön damit ködern.
Ja, total.
Das Versprechen von Abenteuer und Heldentum und Einzigartigkeit. Ich verspreche dir, dass dein Leben wirklich einen Sinn hat, dass dein Leben nicht umsonst war. Du wirst 1 Milliarde Jungfrauen haben, nicht nur den üblichen Satz, dass du machst es für ein absolut wichtiges Ziel.
Höherer Zweck.
Höherer Zweck, genau so. Ne? Mm. Also das kommt dann auch noch dazu. Das heißt, ich gebe nicht nur einen Sinn, sondern ich sage auch noch, dass dein Leben spannend und nicht so langweilig und du musst nicht mehr in der Schule, du musst nicht mehr zur Schule gehen. Ach komm, Schreibst nur schlechte Noten, bist eh unzufrieden. Nein, bei uns musst du das nicht. Wir sehen auch deinen Wert, wenn du nicht zur Schule gehst. All das habe ich schon gehört.
Es ist auch total verständlich, wenn man sich diese Struktur anguckt, dieses Zugehörigkeitsgefühl. Das ist ja auch in total vielen Alltagssituationen total normal. Also zum Beispiel Vereine, Vereinssport oder Tanzschulen oder irgendwas so. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist ja nicht unbedingt immer was Negatives, aber das ist ja das, womit sie einen ködern, weil alle wünschen sich das. Alle wünschen sich das. Ja. Frag mal einen Jugendlichen, ob er dazugehören will oder nicht. Also natürlich will er dazugehören. So, vielleicht sagt er dann so, nee, ist mir alles scheißegal, scheiß auf die. Ja, meint er ja bestimmt ganz sicher ernst. Und das ist überall so. Und deshalb kann ich das auch total gut nachvollziehen, warum das funktioniert. Weil du hast dann einfach so eine Gruppe, das ist deine feste Gruppe, mit der du dann, auf die kannst du dich verlassen. Das sind deine Freunde, mit denen kannst du abhängen, mit denen kannst du über Sachen reden, die dich auch interessieren. Die interessieren sich auch für dich vermeintlich. Also ich meine, das war ja bei mir früher nicht anders, wenn ich in meine Tanzschule gegangen bin oder so. Ne? Da habe ich mich auch dazugehörig gefühlt. Ich habe mich schon gefreut, weil ich hatte immer meine Tanzhose an. Auf der Tanzhose stand schon immer der Name.
Die Tanzhose von Mimi.
Die war ultra cool, ja. Alle hatten die und deswegen wollte ich auch so eine haben und ich habe mich ultra cool damit gefühlt. Ich bin damit nämlich schon zur Tanzschule gelaufen, habe mich natürlich nicht erst da umgezogen, weil ich wollte, dass alle sehen, dass ich irgendwie Teil dieser coolen Tanzschule bin. So. Und das ist natürlich nicht problematisch, weil es ist einfach nur eine Tanzschule und ich tanze da einfach nur und habe Spaß. So. Aber es ist ja genau das gleiche Schema. Es ist ja genau das gleiche Schema in Grün. Ich habe mich toll gefühlt, weil ich dazugehört habe. Und andere fühlen sich halt dann eben toll, weil sie auch endlich mal irgendwo dazugehören können.
Absolut. Absolut. 100%. Genauso. Und das funktioniert sehr gut. Und dann gibt es noch die Opfernarrative. Das habe ich ja eben schon mal kurz angedeutet. Und das Angebot von Sündenböcken. Also dieses Freund-Feind-Schema funktioniert ja hervorragend, weil wenn ich die Schuld jemandem anderen gebe, muss ich ja nicht die eigene Verantwortung dafür übernehmen.
Hm.
Also wenn Fritzchen sagt, die Kanaken kriegen immer diese ganzen Jobs und ich kann da überhaupt nichts für. Da muss ich natürlich nicht auch schauen, dass ich vielleicht etwas verändern sollte, dass meine Leistung vielleicht nicht gut genug ist. Nein, nein, ich kann dann schön sagen, dass an mir alles in Ordnung ist und dass die anderen Schuld haben.
Mhm.
Und das ist natürlich einfacher. Also klar, wenn ich einen Fall versaue oder so, oder keine Ahnung, irgendwie etwas total schief läuft, ist es natürlich einfacher zu sagen, ja, das lag an der Jugendamtsmitarbeiterin. Oder das lag, weil die Familie halt so und so war. Und es ist natürlich schwieriger zu hinterfragen, boah, war das jetzt wirklich richtig so, wie ich das gemacht habe? Waren das die richtigen Methoden zum richtigen Zeitpunkt? Was muss ich da hinterfragen? Oh, das ist natürlich unangenehmer, logisch. Und zu guter Letzt natürlich eine wahnsinnig charismatische Ansprache. Das sind so diese Pull-Faktoren. Und beide zusammen, wenn man das zusammen hat, also wenn man, sage ich jetzt mal, so ein bisschen orientierungslos ist, machen wir ein bisschen Isolation da rein, ein bisschen Diskriminierung und dann kommt in dem Moment irgendjemand, der dich Pull-Faktoren reinballert, dann kann es sein, dass es dann schon schwierig wird.
Mhm. Na, und es ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es bei ganz vielen auch nicht funktioniert. Also es ist nicht so, dass jeder Jugendliche, der Probleme hat und dann von irgendwelchen Extremisten angesprochen wird, dann sofort da reinfällt. Es gibt auch super viele, die dann irgendwann zur Selbstbesinnung kommen und sagen, oh nee, das geht mir jetzt irgendwie doch zu weit, lass mich mal besser in Ruhe.
Auf jeden Fall.
Aber wir sprechen natürlich jetzt absichtlich nur über die Fälle, in denen es halt eben so ist. Ne?
Und da finde ich halt, da sind wir als Gesellschaft gefragt. Also da sind wir einfach alle in der Verantwortung. Nicht nur also viele sagen ja auch, ja, was machen die LehrerInnen denn? Und die Schulen müssen und die Eltern. Nee, Hubertus Maximus, du auch. Jeder Einzelne, der vielleicht eine Schublade gerade aufhat, weil du jemanden siehst, wo du denkst, na, ich halte meine Tasche jetzt mal ein bisschen fester. Also das ist schon eine Art von schwierigem Verhalten, was suggeriert wird. Und manchmal ist man ja, das ist ja genau das Gleiche wie, ja, ich bin nicht rassistisch. Ja, aber. So. Ne, das ist ja genau das, nee. Wenn du jemanden siehst, der dunkelhäutig ist und wenn du jemanden siehst, der hellhäutig ist und du hast zu dem Dunkelhäutigen eine anderes Gefühl, das ist ja auch in Ordnung, sich das selber einzugestehen. Die Frage ist, warum ist das so? Bin ich beeinflusst von der Gesellschaft? Habe ich selber negative Erfahrungen gemacht? Ich finde das immer total bescheuert, wenn man sagt, nein, das würde ich niemals. Doch, wir sind super beeinflussbar. Und unser Kopf denkt in Schubladen, weil es einfacher ist. Mhm. Und auch ich habe mich selber schon in super beschämende Situationen befunden, wo ich einfach Vorurteile hatte.
Mhm. Ja, das ist ja auch menschlich. Also das ist ja auch ganz normal.
Und ich finde, absolut. Und ich finde, das sollten wir uns eingestehen. Wir haben alle Vorurteile. Und jemand, der mir sagt, nein, das habe ich niemals, ist Blödsinn, weil das ja auch ein Schutzfaktor ist.
Ja, es ist ja, also das Einzige, was gegen Rassismus oder allgemein gegen Fremdenfeindlichkeit oder Ausgrenzung in irgendeiner Weise hilft, ist einfach gesellschaftliche Vermischung. Und es ist ja auch bewiesen, dass beim Beispiel Rechtsextremismus die Regionen, in denen es den geringsten Ausländeranteil gibt, sind die Regionen, die auch, wo die Menschen leben, die am rechtsextremsten sind.
Ja, die einfach am meisten Vorurteile haben. Ja.
Genau, die meisten Vorurteile haben und die halt rechts sind. Das ist ja kein Geheimnis, das ist ja statistisch auch bewiesen und das ist ja auch logisch, ne? Wenn du dein ganzes Leben lang nie mit einer Person in Kontakt gekommen bist, die nicht so aussieht wie du, die nicht die gleiche Religion hat wie du, die nicht die gleiche Sprache spricht wie du, dann treffen natürlich die ganzen Erzählungen von irgendwelchen Ullis und Jürgens und keine Ahnung was natürlich auf fruchtbaren Boden, weil du dann denkst, ah ja, krass. Ja, na klar, das muss ja so sein, weil du hast ja nie eine andere Erfahrung gemacht. Und was natürlich auch hilft, reisen. Leute, reist, entdeckt Kulturen, unterhaltet euch mal mit irgendwelchen Leuten, auch wenn ihr im Urlaub seid. Das denke ich mir auch immer so, oh mein Gott, ja, Hubert, dann bist du in Spanien. Nee, du musst jetzt nicht ins 80. Restaurant gehen, wo die Schnitzel servieren. Jetzt beschäftige dich doch mal mit der Kultur von anderen Menschen. Komm doch mal mit Leuten ins Gespräch. Ich meine, das kann doch einfach nur bereichernd sein. So, guck doch mal über den Tellerrand hinaus. Beschäftige dich da mal mit anderen Leuten, Mann. Also.
Ja. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, das habe ich ja letztes Jahr im Sommer schon gesagt, ich finde das auch wahnsinnig respektlos. Ja. Ich reg mich ja tierisch immer darüber auf und ich finde es wahnsinnig respektlos. Ich finde es immer schön, wenn ich in einem Land bin. Ich bin jetzt nicht so sprachenaffin wie du und dein Mann, aber ich finde es immer wichtig, so ein paar Grundwörter auf der Sprache zu wissen. Und dann den Landsmenschen dann auch auf dieser Sprache einfach, und wenn es nur ein Hallo ist und ein Dankeschön und der Rest ist dann auf Englisch, weißt du? Das zeigt aber ja auch schon Respekt vor dem Land, in dem ich mich als Gast befinde. Mhm. So, und wenn dann, keine Ahnung, Leute dann einfach davon ausgehen, dass alle Deutsch sprechen, das finde ich einfach grausam. Da kriege ich jedes Mal Bullskrieg da. Ja, und meine Kinder versuche ich da auch so sensibel darauf zu erziehen. Da habe ich ja letztes Jahr erzählt, wie das war mit die furchtbare Menschen in dem Hotel und so. Oh, Katastrophe. Aber das ist leider keine Seltenheit.
Und es gibt so viele rührende Beispiele, wo wirklich mal Leute in Kontakt gekommen sind. Ne, zum Beispiel der ganze Ruhrpott, ja, ein einziges Gemisch an Kulturen, wo hunderttausende Gastarbeiter hingekommen sind. Und dann halt Mehmet neben Ulf, neben Ali, neben Helmut alle in der Zeche waren oder an irgendeinem Band gearbeitet haben. Und das schweißt einfach zusammen. Und dann haben wir, der Mehmet, das ist ein super Typ hier. Ja, nee, auf den kann man sich wirklich verlassen. Das ist ein toller Typ, ja. Und dann verladen die auf die Hochzeiten ein und dann tanzen die da irgendwie. Oh, ich liebe solche Geschichten. Das ist einfach so rührend. Oder irgendwelche Geflüchteten, die einfach mal eine Chance bekommen und eine Ausbildung bekommen und dann sind die einfach in so einem urdeutschen Betrieb irgendwo in der Werkstatt oder sowas und dann feiern die den aber total, weil der halt zuverlässig ist und einfach seinen Job macht und dann gab es auch letztens wieder die Story, dass jemand dann trotzdem abgeschoben werden sollte, wo sich dann das ganze Dorf dagegen gestellt hat und sich dafür eingesetzt hat und Unterschriften gesammelt hat und so, dann denke ich mir so, oh, das ist doch so rührend und das passiert einfach nur, wenn man in Kontakt zueinander gerät, wenn man mal mit Schicksalen konfrontiert ist, wenn man mal mit Leuten konfrontiert wird, die einfach anders aussehen, die auch ein anderes Leben geführt haben und die auch andere Schicksale hatten. Also Leute, kommt, geht raus, unterhaltet euch mal mit jemandem, mal mit einem Nachbarn, sprecht mal jemanden an. So richtig creepy auf der Straße, einfach so, hallo. Das kann man in Deutschland ja auch eigentlich gar nicht machen, so irgendwelche Leute auf der Straße ansprechen. Nee.
Hallo, wie heißt denn du?
Dann schreien die und rufen die Polizei. Diese Frau hat mich angesprochen, was will sie?
Ich glaube, meine Nachbarn werden auch ganz irritiert sein, wenn ich auf einmal versuche, mit denen Smalltalk zu halten. Dann denken, ich habe irgendwas genommen oder so. Hä? Die lebt hier schon seit 10 Jahren, die hat noch nie mit uns geredet. Oh, Jesus.
So, jetzt haben wir hier schon eine ganze Weile gequatscht. Es war doch ein höherer Diskussionsbedarf, als ich dachte. Ich habe zuerst gedacht, naja, es wird eine schnelle Folge. Aber es ist meistens so bei den Folgen, die so theoretisch sind, dass wir dann einfach super ins Labern kommen. Und deswegen würde ich sagen, Sarah, wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut und besprechen alles Weitere vielleicht in der nächsten Folge, weil sonst wird das nämlich eine super ellenlange Folge oder ich muss dann super viel rausschneiden, das wäre ja dann auch schade.
Auf
deswegen
jeden Fall.
Ja, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und besprechen alles Weitere dann beim nächsten Mal. Also Leute, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist zum Beispiel das ganze Thema Prävention oder auch das Thema, was kann man machen, wenn sich jemand radikalisiert hat, wo findet Radikalisierung statt und wie erkenne ich auch, dass sich jemand radikalisiert haben könnte. Also das sind alles Sachen, die wir noch auf dem Zettel haben und die wir in jedem Fall noch besprechen. Das aber dann beim nächsten Mal. Das heißt, schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt, wir sind am Start bei Hinter jeder Tür mit einem neuen spannenden Thema, beziehungsweise mit dem gleichen spannenden Thema, aber Teil 2, Radikalisierung. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.